ARD. Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.
Hallöchen, Hallöchen, hallo und
Hallöchen.
Sehr melodisch, ja. Aber eigentlich auch disharmonisch.
Warum?
So, ja, so richtig schön passte das nicht zusammen. Wir können es nochmal probieren.
Ja.
Hallöchen, Hallöchen, hallo und
Hallöchen. Wow, Wahnsinn.
Besser. Fand ich besser.
Ja.
Fand ich besser, ja. Man soll ja immer, das Bessere ist der Feind des Guten, sagt man immer. Das gilt ja auch beim Radio und auch beim Podcast,
logischerweise. Ja, das ist auch so ein Spruch.
Naja, aber es ist ja, wenn man es besser hinkriegt, soll man es auch so machen.
Gut reicht manchmal auch.
Weiß ich nicht.
Doch.
Nein, also, na gut. Also, wir müssen auch nicht immer einer Meinung sein, sind wir ja auch nicht immer hier, aber wir freuen uns, dass ihr wieder zuhört. Also, unser Podcast, Aufzeichnung am Donnerstag. Also, wann ihr das hört, wissen wir natürlich nie. Das ist ja immer dieses, möglicherweise sind die aktuellen Ereignisse schon längst überholt an dieser Stelle.
Ne? Suchst du einen Job?
Meinst du, ich sollte mir einen suchen?
Nein, aber ich hätte ein attraktives Angebot.
Okay, ja.
Haben wir darüber schon gesprochen?
Das weiß ich nicht.
Nanny in Amerika?
Ich will gar nicht Nanny sein.
Nee, aber Jahresgehalt?
Sag mal.
$180,000.
Okay, also irgendwie so bei Brad Pitt oder was? Oder wo?
Bei schon bei
in
Reichen.
So einem Promi-Haushalt?
Also in Los Angeles leben ja ungefähr 200.000 Millionäre.
Ja.
Und die suchen sehr spezielle Nannies.
Wie viele Millionäre noch?
200.000.
200.000?
Ungefähr.
Gut, in diesem Großraum, da leben ja irgendwie über 10 Millionen Menschen.
Ja, aber so 200.000.
Finde ich aber doch viel.
Ja.
Ja, gut.
Hm. Und es gibt so ein beliebtes Strandratespiel in Los Angeles, nennt sich Bum or Billionaire, Obdachloser oder Milliardär. Weil okay. Badehose kann man die nicht unterscheiden.
Ja.
Und bei, die weibliche Variante ist Mommy or Nanny.
Mommy or Nanny?
Ja, genau.
Also du kannst auch nicht sehen, ob es die Nanny ist, oder?
Nein, ja. Und das ist, da ist ein Beispiel in meiner Lieblingszeitung genannt gewesen von einer, sie nennen sie Diana, weil Verschwiegenheit, die unterschreiben Verschwiegenheitserklärungen, das ist kracht.
Weil da geht es natürlich ab. Wir wissen doch, wie es bei diesen Reichen läuft. Das ist doch Sodom und Gomorra.
Und die hat einen, also in der Regel sagt sie, arbeitet sie 50 Stunden in der Woche, ist aber 14 Stunden am Tag verfügbar.
Okay.
Und wenn die Familie sagt, wir fliegen am Wochenende nach Mexiko, fliegt sie mit.
Ja, naja, es gibt vielleicht schlimmere Schicksale.
Nein,
aber ja, klar. Aber es ist natürlich eine Art Leibeigenschaft und das wird eben mit Geld.
Ja, das ist so, die organisiert ihren ganzen Alltag. Also in diesem Beispiel ist es so, die Eltern wollen möglichst viel Zeit mit ihren Kindern verbringen.
Mhm.
Das heißt, sie fährt den ältesten Sohn zum Baseballspiel, da kommt der Vater dazu, dann fährt sie schon, um den jüngsten Sohn irgendwo anders hinzufahren, da kommt die Mutter dazu, dann treffen die sich beide und so haben die Kinder immer den Eindruck, meine Eltern verbringen wahnsinnig viel Zeit mit mir, sind ständig für mich da und alles von ihr organisiert.
Aber ich sag mal, ist ja besser, als wenn die Eltern nur Kohle hätten und sich um die Kinder nicht kümmern.
Ja, finde ich auch.
Irgendwie. Oder keine Kohle und kümmern sich nicht um die Kinder.
Nein, ich finde es gut.
Ja, ja, klar. Aber man sieht natürlich schon, weil es ja immer heißt, mit Geld allein kann man auch nicht glücklich werden. Also glücklich werden sowieso nicht, das würde ich auch unterschreiben. Aber man kann schon viel machen, wenn man viel Kohle hat.
Ja, das stimmt.
Ist so. Also Freund von uns, du kennst ihn ja auch, der fliegt für den Sultan von Brunei, betreut dessen Privatflotte. Und das ist eben auch, wenn der Sultan nachts um eins auf die Idee kommt, ich möchte jetzt zum Shoppen nach Singapur fliegen.
Dann fliegt er.
Oder auch nur eine seiner Töchter. Dann klingelt der Wecker und dann fliegt unser Kumpel da.
Er kriegt aber, glaube ich, mehr als 180.000
Der kriegt das richtig, richtig fett bezahlt.
Ja,
dazu
brutal.
Noch eine Villa am Strand mit Personal und allem möglichen.
Ja.
Aber das ist auch, und trotzdem ist es eine Art Leibeigenschaft.
Natürlich.
Und das macht man auch nur eine bestimmte Zeit. Das sagt er auch selber. Das ist für dein Seelenleben ist das nicht unbedingt gut, aber du machst das halt mal 3 Jahre, ist glaube ich immer der Vertrag und dann ist es aber auch in Ordnung.
Wahnsinn, ne?
Das ist schon irre. Ja.
Die Grundvoraussetzung für den Job als Nanny mit so einem Jahresgehalt, Uni-Abschluss, bevorzugt in einem Fach wie Pädagogik, für die schulische Laufbahn der Kinder, Zertifikate in Erster Hilfe, eine Ausbildung als Rettungsschwimmerin, eine zweite Muttersprache als Englisch, mindestens damit die Kinder zweisprachig aufwachsen.
Gut, in den USA meistens Spanisch, weil die Hälfte der Bevölkerung Spanisch, klar.
Keine eigenen Kinder, siehe Verfügbarkeit, dazu legen die Familien Wert auf Musik, Sport und weitere oft recht spezielle Hobbys. Also
gut, du musst auch schon ein bisschen was mitbringen an Qualifikationen und so, aber trotzdem ist natürlich nicht schlecht.
180.000 ist ein Riesengeld.
Absolut.
Wahnsinn.
So als Nanny.
Ja.
Ja, also gut, wäre ein Job, aber jetzt mache ich halt das hier und ich weiß nicht, ich bin da so.
Als Nanny bist du auch nicht geeignet.
Ich bin, glaube ich, eine lausige Nanny.
Nein, du bist eine lausige Nanny.
Das ist so, weißt du, das ist ja so sehr man ja seine Kinder liebt. liebt, aber man liebt auch den Tag, an dem sie dann ausziehen. Und deshalb möchte ich nicht noch mal, möchte ich nicht noch mal Nanny sein.
Hab ich jetzt gesagt, das stimmt?
Ja, hast du gesagt. Aber, ja. Aber wir, ach nee, wir schneiden ja nichts raus.
Man ist einfach verdammt froh, wenn sie aus dem Haus sind.
So, und diese Menschen, die haben alle Gegenstände, diese reichen Menschen, die von Tanner Leverstein untersucht werden.
Bitte?
Sagt dir der Name was?
Tanner Leverstein.
Der heißt eigentlich ganz anders. Er ist türkischstämmig. Ich glaube, die Familie kommt aus Anatolien.
Ja.
Und hatte immer schon von Kindesbeinen an, weil sein Vater das schon machte, mit Gerberei und Lederwaren zu tun.
Okay.
Und der hat eine bewegte Lebensgeschichte, ist dann irgendwie in die USA, hat alles Mögliche gemacht, war Uber-Fahrer und so weiter. Und hat dann aber irgendwann gemerkt, dass Leder ist eigentlich mein Ding. Und hat im YouTube-Zeitalter, hat er irgendwann angefangen, Ledersachen, die teuer verkauft werden, zu untersuchen. Der Vorname Tanning, also Gerben.
Ja, Tanning,
also
Gerben, ja, klar.
Deshalb hat er Tanner als Vornamen genommen, ist halt ein Kunstname. Und Leverstein, Lederstein, dachte er, das klingt irgendwie nach Europa, nach Lederhandwerk. Deshalb hat er sich diesen Namen gegeben, Tanner Leverstein. Und der macht jetzt so Videos bei YouTube. Und das Geile ist, der kauft zum Beispiel eine Tasche von Longchamp oder so. Und
irgendwas dann, Teures.
Genau. Und dann nimmt er ein Messer oder was weiß ich oder eine Säge und zersägt diese Taschen und sagt den Leuten, was das oft für ein billiger Scheiß ist.
Also er nimmt das auseinander
und sagt zum Beispiel, diese Tasche hier von Salvatore Ferragamo, die habt ihr gekauft für $2,400. Ich zersäge die mal eben, schneide die mal eben auseinander. Man muss dazu sagen, er kauft die Sachen alle selber. Er ist inzwischen so bekannt, dass er das eben machen kann irgendwie.
Er arbeitet im Nebenjob als Nanny.
Ja, genau.
Kann er sich's leisten.
Genau. Und er kauft von seinem Nanny-Gehalt kauft er diese ganzen Taschen. Und dann nimmt er die auseinander und sagt, hier, diese Ferragamo-Tasche, also die ist vielleicht nicht schlecht gearbeitet, aber ich schätze mal so, also die kostet vielleicht 270 Euro, wenn es insgesamt, und ihr habt sie für 2,6 gekauft oder sowas. Also,
ja gut, aber das ist...
Und oft ist es auch so, dass er sagt, guck mal hier, das ist die teuren Labels hier, Gucci oder wie auch immer. Er sagt, guck mal, hier ist eine schöne Pappschicht da drin, wo ihr dachtet, das wäre dickes Leder oder sowas. Das ist eigentlich Pappe und so. Und es ist unfassbar erfolgreich.
Ah, geil, gucken, ist, muss ich gucken.
Ja,
spannend.
Tanner Leverstein.
Ich kaufe ja so Zeug nicht, weil ich bin kein so ein Markenfreak.
Du bist nicht so ein Labeltyp. Nee. Ich meine, natürlich, die meisten Menschen, die sowas haben wollen und gar kein Geld haben, die kaufen natürlich irgendwo am Strand die original Louis Vuitton-Tasche für 20 Euro.
Und die ist garantiert nicht mit Pappe oder so.
Nein,
tolles Leder.
Nein, aber das Schlimme ist ja, da sieht man ja, wie viel Marketing, Werbung etc. Wir ahnen das alle, wir sind aufgeklärte Menschen, aber die Diskrepanz ist so extrem und dann ist es nicht mal besonders gut. Also er hat zum Beispiel sich auch Hermes-Sachen angeguckt, da leistet er ein bisschen Abbitte. Er sagt auch, der Preis ist absurd, aber das ist immerhin hochwertigstes
ordentliches
Leder,
Zeug,
ordentlich
ja.
gemacht, das ist gutes Zeug und so. Das ist in Ordnung, rechtfertigt auch diesen Preis. Nada, never ever, aber es ist zumindest mal gut gemacht. Also, aber bei ganz vielen Sachen, die jetzt zum Beispiel so auch so bei so Rappern oder sowas angesagt sind, er sagt, das
alles
ist letztlich billigster Scheiß, der für unfassbar viel Geld verkauft wird.
Ja, die Menschen wollen betrogen werden.
Naja, sie wollen halt dieses Label haben. Und das reicht. Und das ist einfach, weil es geht ja um die Außenwirkung. Wahrscheinlich ist denen sogar wurscht, ob da Pappe drin ist.
Aber du hast gesagt, 270 Euro in der Herstellung, bis sie im Laden steht und 2,7 dann der Preis.
Ja.
Ich meine, die Gewinnspanne ist nicht so hoch.
Gut,
ist ja nur das Zehnfache.
Da gibt es noch andere Gewinnspannen.
Ja,
es war jetzt nur ein Beispiel. Es gibt auch Taschen, wo die Spanne natürlich noch mal deutlich höher ist, bis zum 20-, 30-fachen, wie auch immer.
Wahnsinn.
Aber es ist schon interessant zumindest. Vor allen Dingen, wenn dieser Typ da kommt mit seinem Messer und dieses ganze Ding zerhakt.
Ich gucke mir auf jeden Fall Videos an.
Ja.
Sowas mag ich.
Ja, das ist geil. Er nimmt das auseinander.
Ich habe eine schon wieder in meiner Lieblingszeitung eine Seite 3 gelesen, die mich entsetzt hat.
Okay.
Es geht um einen Untoten, der durch Moskaus Untergrund spukt. Es geht um Josef Stalin.
Stalin, ah,
ja,
sympathischer Zeitgenosse, Massenmörder, Millionen Tote gehen auf sein Konto, sagt man.
Hm? Und es gibt ein Comeback der Stalin-Büsten und Statuen in Russland.
Das gibt's nicht.
Doch.
Ach, das ist doch unfassbar,
oder? Das ist Sachen, die vor mehr als 60 Jahren abgerissen wurden, werden plötzlich wieder aufgestellt.
Ja. Ne?
In der U-Bahn, also die Metro in Moskau, hat jetzt auch eine Stalin-Statue wieder aufgestellt. Und da steht drunter Dankbarkeit des Volkes gegenüber Führer und Feldherrn.
Oh, Wahnsinn.
Und das ist ein solcher Drecksack gewesen.
Ja.
Ein solcher, ein Massenmörder, ein Killer,
Unglaublich, aber woher kommt sowas?
Ich weiß es nicht.
Ich meine, es ist natürlich so, so stalinistische Säuberungen gehören ja wirklich zu dem Gruseligsten mit, was auf diesem Planeten passiert ist, keine Frage.
Ja.
Man weiß ich nicht, geht wirklich von Millionen Toten aus.
Ja,
aber es ist vielleicht so, dass natürlich, und das ist ja das Fatale auch in Diktaturen, ist jetzt auch bei Putin so oder so, es gibt natürlich auch immer Leute, die später mal sagen, ach, das war die gute alte Zeit, weil sie in dieser Zeit ganz gut gefahren sind.
Ja,
irgendwie.
Das verstehe ich schon.
Das ist ja immer dieses Fatale dabei.
Aber ich muss doch reflektieren, ich muss doch sehen, Moment, das ist ein Mensch, der grausam war zu...
Ich musste mir auch von einem Großvater anhören. Ja, es war totales Chaos in Deutschland. Und als dann Hitler an die Macht kam, da war die Welt sortierter. Also das war natürlich, und wir wissen alle logischerweise, dass das alles Blödsinn ist im Nachhinein natürlich. Aber diese Kriegswirtschaft, die aufkam natürlich auch nach den 20er Jahren, die ja gar nicht so golden waren, die für viele einfach Armut und Dreck und
Ganz
Elend
genau,
bedeuteten.
Ganz genau, so ist es.
Dass es da natürlich dann plötzlich Arbeit gab, dass es... Ordnung gab, Law and Order und so weiter.
Vielleicht liegt es auch an Putins Politik, weißt du? Das kann ja auch sein, dass der Krieg führen und erobern und Unterdrückung und ich empfehle da an der Stelle ein Buch, wenn man wissen will, ein bisschen was so über Stalin, die Auswirkungen von Solzhenitsyn, ein Tag im Leben des Ivan Denisowitsch, das sind nur so 150 Seiten, ein Tag im Leben eines Gulag-Häftlings.
Ja, ein Tag reicht mal.
Ein Tag reicht und dann weißt du alles, was du wissen musst und dann sagst du, reißt alle Stalin-Statuen und Büsten ab.
Ja. Ja. Andere Frage aus einem völlig anderen Themenbereich,
jawohl,
weil wir wechseln ja hier ohne Sinn und Verstand.
Bam, bam, bam.
Bam, bam, bam. Warum sieht man selten einen Hai beim Zahnarzt?
Das ist, weil Praxen...
Ja. Sowieso überlastet.
Die haben keinen Platz auch.
Und vermutlich haben Haie auch eine lausige Krankenversicherung.
Eben, das sind ja Kassenhaie.
Ja. Als Kassenhai bist du der Letzte irgendwie.
Privathai, okay.
Ja, gut, also Privathaie gibt es vielleicht nicht so viele bei uns, aber es liegt auch an einer ganz anderen Sache. Wenn jetzt so ein Hai, sage ich mal, plötzlich auf einmal alle Zähne verlieren würde, und ich rede hier von allen, sagen wir mal Schlägerei. Die Haie gelten ja auch nicht immer als freundlich, möglicherweise hier, du aufs Maul und so weiter. Bam, bam, alle Zähne weg.
Und dann?
Dann geht der Hai nicht zum Zahnarzt.
Sondern?
Das braucht er gar nicht. Der wartet eine Woche. Weil bei Haien ist es so, die wachsen so schnell nach, der hätte nach einer Woche wieder ein komplettes Gebiss.
Ah, nee.
Jener Haiart.
Ach komm.
Wahnsinn, oder?
Die Natur ist ungerecht. Und das ist unter Albtraum aller Zahnärzte.
Ja, natürlich, klar.
Verarmung.
Genau, deshalb die sagen, was, wer will da einen Termin? Hai?
Nein.
Aber ist das nicht irre?
Also eine Woche nur. Und die haben ganz schöne Riesenhauer.
Ja, ja. Also das ist schon irre, was die Natur so hinkriegt irgendwie. Also man mag diese Zähne ja auch nicht irgendwie im Unterschenkel stecken haben oder sonst wo, wenn der Hai unterwegs ist.
Der Hai tut aber eigentlich gar nichts.
Ja, die haben ein ganz beschissenes Image.
Ja.
Das Image rührt natürlich daher, dass wenn du mit zwei Armen und zwei Beinen ins Wasser gehst zum Schwimmen und kommst nur mit zwei Beinen und nur noch einem Arm zurück, also der Hai mag, grundsätzlich macht er auch nur seinen Job, das würde ich auch denken,
so ist
aber
es.
Den Arm vermisse ich halt schon.
Ja, das ist schon richtig, man muss halt aufpassen. Also wir waren ja in Australien und die sagen dir halt, ja, du kannst hier schwimmen gehen, aber dann kommst du nicht mehr ganz zurück.
Ja, ja.
Ja, das ist halt so.
Ja, ja, gut. Also da, wo mein Sohn, der war ja als Koch ein halbes Jahr in Australien, da haben sie ihm gesagt, ja, der kann da schon reingehen in das Wasser. Er sollte halt immer nur so, also sie selber würden immer nur so bis zur Hüfte reingehen, weil dann könnte man gucken, ob irgendwo ein Hai kommt.
Ja, klar.
Schon der Tipp würde mir kein gutes Gefühl geben.
Weil, wenn die Einheimischen sagen, geh da nicht baden, dann lass es einfach.
Das ist so. Das sollte man nicht tun. Keine Frage. Aber es fand ich interessant.
Ja, ich habe Vanity Fair gelesen, lese ich relativ regelmäßig.
Ja, alle lesen die regelmäßig.
Natürlich. Ja, und da habe ich was von Dakota Johnson gelesen, diese Schauspielerin.
Ja.
Die hat da einen Lügendetektor-Test gemacht und da kam raus dabei, dass sie vor einigen Jahren einem treulosen Ex-Freundin, einer guten Freundin, Affenexkremente vor die Tür gelegt hat.
Moment nochmal. Sie hat jemandem Affenexkremente
Ja, und zwar gelegt. Dem Ex-Freund einer guten Freundin, der die wohl gelinkt hat oder was auch immer, hat sie einfach Affenkot
vor die Tür gelegt.
Vor die Tür gelegt.
Da siehst du mal, das ist die Welt der Promis.
Ja.
Wie käme ich jetzt an Affenkot?
Ja, und das ist der Tipp. Sie sagt, verstehst das ist überhaupt kein Problem.
Verstehst du, ich könnte, ich sag mal so, durchschnittlicher Dackelkot,
ja,
da käme
kein
ich
Problem.
Einfach ran irgendwie.
Ja.
Ne?
Und zwar so, auf der Webseite Shitsenders.
Ah!
Shitsenders.
Sehr gut.
Und da sagt sie, kann man jede Art und jede Größe bestellen.
Das ist schön.
Shit-Senders.
Shit-Senders.
Ja.
Das heißt, wenn ich jemanden, ich sage mal, hier wäre, das ist so ein Arschgesicht.
Ja.
Ich weiß, wir sollen ja aufpassen mit solchen, aber ja. dem würde ich gerne 2,5 Pfund Nashornkot vor die Tür legen. Das wäre möglich.
Du musst jetzt auf Shit-Senders gehen und da wahrscheinlich erst die Bilder dazu.
Ja, ja, klar.
Und dann Witch Choice und zack, ab in den Einkaufskorb, in den Warenkorb und ab.
Könnten wir ja mal bestellen und müssten dann mal gucken, wem wir das hier vor die Tür legen.
Ich hätte da einige.
Genau. Lecker, schönes Thema.
Ja. Nein, aber
und
jetzt
das kam
ein
nur durch
eklig.
Einen Lügendetektor raus.
Ja, ja. Sie hat da so einen Test gemacht. Ja, das machen die halt zum Gag und dann kommt halt raus.
Ja, ja.
Da kommt halt die Frage, haben Sie schon mal jemanden Affenkot vor die Tür gelegt? Das ist eine normale Frage in so einem Lügendetektor.
Normaler Lügendetektor.
Ja, und dann zack, sagt sie halt nein und dann macht alles klar. Hast gelogen.
Und dann kommt es raus. Also ich würde da bestehen bei dem Test.
Nee, nie.
Nee, also das habe ich nie gemacht.
Ach so, du hast das nie gemacht?
Nein, das habe ich nie
Echt
gemacht.
Echt nicht?
Nein, nein. Also ich habe schon mal so, als was man halt so macht als Kind oder Jugendlicher, wir haben schon mal Scheißhaufen irgendwo hingelegt, eingewickelt in Zeitungspapier und die dann angezündet und gehofft, dass das jemand austritt.
Ja, das, da gibt es eine sehr schöne Polt-Nummer,
genau.
wo das ein Junge macht und klingelt und er macht die Tür auf und hüpft drauf. Es ist eine sehr geht dann zurück ins Wohnzimmer. Okay.
Das war, in meiner Jugend war das ein Klassiker und das war die Fantasie eines jeden Jungen, dass man das mal machen will irgendwie und jemandem sowas. Und wir haben es gemacht, aber es ist niemand draufgetreten. Also der Haufen brannte so vor sich hin.
Das wäre das was, nee, jetzt, wir sind zu alt, ne?
Ja, nee, würde ich jetzt nicht mehr machen. Nee. Ach, das ist auch so mühsam.
Nein.
Und das Schlimme ist ja auch, die Deutschen sind ja auch so ordentlich, da musste jemanden ansprechen, einen Hundebesitzer, und sagen, Sie haben das gerade vorschriftsmäßig mit einem Tütchen eingesammelt,
kann
können
ich
Sie
das
nochmal auspacken, kann ich das
kann
haben?
Ich
das ist
nein,
ja auch, das ist
nein,
ja
das ist nicht
finde ich
nein.
irgendwie. Ja.
Wir haben Mails bekommen, Michael.
Oh, und zwar ganz viele. Vielen Dank, morgensonne@swr3.de, wisst ihr, ist die Mailadresse und ganz spannende, ja.
Wir hatten ja über das Anmelden gesprochen hier im Funk, wie oft man sich und ständig und wieder neu.
Immer anmelden, egal an welchem Rechner, an welchem Zugangsteil, wie auch immer, man muss sich hier ständig anmelden.
Ja, und da hat Chris geschrieben, also ich muss da herzlich lachen. Ich bin Polizist und kann euch Folgendes berichten. Als vollständig analoger Typ habe ich schon seit jeher kein gutes Verhältnis zu Computern. Von daher verzeiht, wenn er sich nicht ganz korrekt. So, alle Computersysteme sind bei uns besonders geschützt. Ich muss mich daher immer in meinem persönlichen Account anmelden und das an jedem Computer, den ich nutze, immer wieder neu. Zusätzlich verlangt dann das geschützte System weitere Passwörter in weiteren Anmeldungen. Und ganz zufällig betrifft das Bereiche, wo ich Uniformteile bestelle oder Stundenkonto ansehen kann. Für meine dienstlichen E-Mails reicht die Anmeldung in meinem Account. Weiterhin wird bei also es geht weiter und
also
weiter.
Also bei der Polizei ist es offensichtlich ähnlich wie beim SWR.
Ja.
Mhm, okay.
Und der abschließende Satz ist besonders schön. Also, wenn ihr mal die Polizei braucht und die kommt nicht direkt, die Kollegen ändern gerade ihre Passwörter.
Daran liegt es also. Alles klar.
Sehr
Passwort
schön.
Ist Tatü Tata. Genau. Aber mit Ausrufezeichen und noch einer Zahl dazu.
Ja,
man braucht ein Sonderzeichen und eine Zahl dazu.
Und zu dem Thema haben wir auch noch von Oliver Klausen eine Mail bekommen. Wir haben bei uns in der Firma vor über 5 Jahren ein System angeführt, Single Sign-On. Großkonzern, über 100.000 Mitarbeiter in über 100 Ländern, 1.000 unterschiedliche IT-Programme. Jeder Mitarbeiter überall auf der Welt hat genau einen Nutzernamen und ein Passwort.
Das ist
fertig.
Schon cool. Das ist schon echt cool.
Ja. Und dann schreibt er, eure SWR-IT hinkt mindestens 5 Jahre hinterher.
Gegen diesen Vorwurf verwahren wir uns an dieser Stelle, weil die Kollegen
allerdings
geben hier alles.
Ja.
Also jetzt nicht gerade, jetzt ist gerade Mittagspause.
Aber sonst immer alles.
Ja, also auch nicht nach 15 Uhr.
Nein, aber sonst.
Aber sonst
alles. Nein, die tun wirklich alles. Ja,
also wir machen hier gerade, nein, das stimmt gar nicht.
Nein,
wir haben hier gute Leute.
Aber sowas ist ein geiles Ding, wenn du ein Passwort hast, egal
wo
du hinkommst.
Das Problem ist auch, dass wir ja zum Beispiel eine Anstalt sind mit Standorten in Mainz, Stuttgart, Baden-Baden sind die großen Hauptstandorte mit Regionalstudios überall. Verschiedenste Systeme, die über die Jahre auch erweitert wurden. Verstehst du? Und das ist alles so komplex und deshalb muss man sich überall neu anmelden.
100.000 Mitarbeiter in über 100 Ländern. Da kommst du mit Mainz, Stuttgart und Baden-Baden.
Ja, gut.
Ist ja lächerlich.
Ich wollte die Kollegen in Schutz nehmen, nehme aber alles zurück und sage, unsere IT hinkt Jahre hinterher, ist meine Meinung plötzlich.
Gut,
so. Was wir auch nicht können, also nicht wir beim SWR, sondern generell wir in Europa, wir können keine Koffer.
Stopp.
Neue Untersuchung.
Was ist das?
Ja, es ist jetzt stark vereinfacht von mir dargeboten, aber es ist so, dass wir in Sachen Fluggepäck, was nicht ankommt, echt die Loser auf der Welt sind in Europa. Nirgendwo gehen so viele Koffer verloren, werden beschädigt, kommen nicht an, wie im europäischen Flugverkehr.
Okay.
Und das finde ich irgendwie, man fragt sich irgendwie, warum? Also das ist weltweit gehen immer wieder mal, das passiert nun mal. Ein Koffer geht mal verloren oder kommt nicht spät an oder ist irgendwie bei der Sortierung oder so. Aber es ist schon so, dass in Europa 4-mal so viele Koffer verloren gehen jedes Jahr wie in der asiatisch-pazifischen Region.
Vielleicht haben die einfach weniger Koffer dabei.
Ja, was haben die denn sonst dabei?
Das weiß doch ich nicht. Ein Rucksack.
Ja, ein Rucksack, gut, den hast du am Körper, aber dann haben die halt wenig dabei oder was?
Ja.
Das ist doch keine Begründung. Wahrscheinlich sind einfach diese Flughäfen besser organisiert, die melden sich da an, die Mitarbeiter.
Mit einem Passwort.
Genau, mit einem Passwort. Und dann klappt das. Und selbst hier so in den USA, und die haben ja nun wirklich Flugverkehr, also aufgrund der Strecken wird da ja alles gemacht, selbst die haben eine doppelt so gute Quote wie die Europäer.
So, jetzt, also, jetzt
was ist denn hier los?
Jetzt gibt es dieses Ergebnis.
Ja.
Eine Studie, was auch immer.
Genau.
Und was, warum ist es so? Das sagen sie nicht.
Das ist, das ist da nicht drin. Aber auch hier ist, also doch, mit einem Satz steht da schon auch, dass das zum Teil eben auch Systeme sind und die Flughäfen alle anders arbeiten. Die haben alle andere Logistiksysteme etc. Und dann ist es natürlich, das ist alles nicht kompatibel. Und auch Diebstahl spielt natürlich eine Rolle.
Ja, klar.
Plünderung, wie auch immer, je nach Land und so. Aber es ist schon blöd. Also
ist hier schon mal Fluggepäck verloren?
Ja, ist schon. Ja,
Fluggepäck noch nie.
Ja. Also ich habe schon zweimal, da kam er dann aber später mit der Post.
Ja?
Also ich sag mal so eine Woche später.
Okay.
Ist auch schön, wenn deine dreckige Wäsche, die, sage ich mal, du hast vom Strand die nassen Badesachen noch.
Ja.
Warst noch einmal im Meer, hast die dann da reingetan. Und so zwei Wochen später, gut durchgegoren, das Gepäck trifft dann bei dir zu Hause ein.
Ja, bei
das
uns
ist kein schönes Erlebnis.
Nein, bei uns packt es die Nanny aus.
Ja, natürlich, klar. Und einmal ist ein Koffer, da habe ich auch ewig drauf gewartet und da stand mir auch eine Entschädigung zu. Da war der ganze Urlaub versaut. Ich musste dann im Urlaub halt Klamotten kaufen.
Okay.
Ist halt manchmal so. Ich bin jetzt nicht der Mensch, der sich groß beklagt dann da, aber ich habe zumindest versucht, diese Entschädigung zu bekommen. Und das ist ja, wenn du mal versuchst, von einer relativ preiswerten Airline auch nur einen Euro zu bekommen. In diesem Fall reden wir über Vueling, eine spanische Billig-Airline, kann ich ruhig nennen.
Ja.
Und das ganze System war so angelegt, das Beschwerdesystem, dass du auf keinen Fall erstens jemanden erreichst und auf keinen Fall auch irgendwann eines Tages auch nur einen Euro bekommst.
Ja,
damit musst du einfach von vornherein rechnen. Immerhin kam der Koffer nach zwei Wochen.
Mein Sohn, der in Barcelona lebt, fliegt ab und zu und er sagt, das Schlimmste war Vueling.
Er
hat noch nie sowas Schlimmes erlebt wie die und solche Abzocker.
Ja, die sind jetzt auch, das ist schon so eine Liga mit den anderen Billig-Airlines. Ja. Man kommt schon an mit denen und die Flieger sind okay, das ist alles in Ordnung. Aber es ist eben immer, es darf nicht das kleinste bisschen schief gehen, weil dann ist das Ganze, da sind wahrscheinlich nirgendwo Menschen. Da ist ein Rechner, an dem hat sich einer mal angemeldet.
Ja. und fertig.
Und das ist die ganze Firma, glaube ich. Und das ist furchtbar.
Ich habe einen mit Geld versuchen zu kriegen. Ich werde ja irgendwann mal Urlaub machen.
Ah, ist das so? Weil du ja so selten bist.
Und wir fahren nach Großbritannien.
Aha.
Also mit der Fähre von Amsterdam nach Newcastle und dann mit dem Auto rum. Okay, und da brauchst du ja eine ETA-Nummer.
Ja, so ein elektronisches Visum
Weil
ja nicht mehr EU, deshalb braucht man ja so ein Ding. Genau.
So, und dann habe ich mir gedacht, komm, das beantragst du jetzt. Hast gerade Zeit, das war gestern. Und ich gebe ein ETA Großbritannien. Kommt auch eine schöne Homepage. Ich gehe drauf, fülle alles aus, Passfoto, Foto vom Pass und. Mhm. Und dann kommt Gebühren, 230 Euro.
Das finde ich viel.
Ja, denke ich. Gesagt, das ist echt viel, aber okay.
Aber ich bin Nanny.
Was kostet es? Macht ja nichts.
Ja, ja, klar.
Und dann rufe ich meine Freundin an und sage, ganz schön teuer. Und dann sagt die, hier, Kollegen von mir waren gerade da, die sagen, das kostet irgendwie 20 Euro.
Ja, sowas hätte ich auch jetzt im Kopf gehabt. Das ist
so.
Gut, man hat eine Bearbeitungsgebühr, das ist klar, aber doch nicht so hoch.
Dann habe ich dann nachgeforscht.
Ja.
Das ist nicht die offizielle Seite gewesen, sondern ein Anbieter.
Das ist aber typisch. Du hast wahrscheinlich das erste hast du gesehen. Es gibt X Anbieter für so Visa-Zeug und sowas.
Jetzt pass auf, wenn du zwei Wochen warten kannst, kostet es nur 85 pro Person plus eine andere Gebühr, kommst du auf die 200. 200. Ja. Wenn du es in 5 Tagen haben willst, kostet es schon 130 pro Person. Wenn du es am selben Tag haben willst, kostet es 160 pro Person, sage ich jetzt mal so.
Ja.
Dann habe ich versucht, das wieder rückgängig zu machen. Hab wirklich Stunden mit einem Chatbot diskutiert.
Genau. Ja. Schön, dass du nicht glaubst, dass da wenigstens ein Mensch ist. Ist natürlich keiner.
Nein, aber ich habe dann einen Menschen erreicht und der hat mir dann geschrieben, ich habe Glück, wenn meine Anfrage schon an die britische Behörde weitergegeben worden wäre, hätte ich es nicht mehr zurücknehmen können. So habe ich es zurückgenommen und habe es jetzt bei der offiziellen Seite gemacht. Kostet 20 Euro ungefähr.
Ja, ja, klar.
Und war innerhalb von einer Minute da.
Geil. Das
ist unglaublich.
Gut, von den anderen, die Geschichte ist, glaube ich, noch nicht zu Ende. Ich werde dich fragen, vielleicht kommende Woche, weil da kommt natürlich noch irgendeine Bearbeitungsgebühr.
Nein, die haben gesagt, alles voll umfänglich zurück.
Können wir kurz über den DAX reden?
Über den DAX?
Ja, wir müssen über den DAX reden, ja. Der DAX ist bei mir im Garten. Ich dachte echt, ich falle vom Glauben ab. Gestern Abend, ich gucke aus dem Fenster und da ist so, bei uns ist so eine Wiese vorm Haus und da läuft da doch tatsächlich so ein fetter DAX.
Naja, wo soll er denn sonst laufen auf der Autobahn?
Aber ich habe noch nie in meinem Leben einen lebendigen DAX, also vielleicht irgendwie im Zoo oder so.
Ich habe einen überfahrenen Mann gesehen.
Ja, schon klar. Aber da rennt der da bei mir vor der Tür rum. Das ist also, und relativ, also der hatte jetzt nicht unbedingt zu viel Angst vor mir. Und der ist auch recht dick. Ich dachte, die wären kleiner.
Nee,
das sind ordentliche Viecher. Das ist ein richtiger Brummer. Ja. Und dann sagte der Nachbar, ja, das ist nicht nur ein Dachs, da sind 2 Dachse. Jetzt muss man sagen, der trinkt relativ viel. Manchmal sieht man ja auch was doppelt. Ich weiß jetzt nicht. Ich habe diesen einen gesehen und das ist ja ein Mordskaliber.
71 Zentimeter Länge.
Ja.
Steht hier, Gewicht 12 Kilo.
Ja, das glaube ich locker.
Ja,
und da finde ich interessant, weil der Name Dackel kommt ja eigentlich von Dachshund. Und so ein kleiner Dackel ist ja eigentlich der Gegner des Dachses, oder? Oder dringen die nur in diese Bauten ein? Aber da denke ich immer, der hätte eigentlich, hätte eigentlich vielleicht wenig Chancen.
Ich lese hier gerade, Dachse sind aggressiv, wenn man ihnen zu nahe kommt.
Ja gut, das bin ich nicht. Der war ein Stück weg und so. So richtig zu nahe gekommen bin ich ihm nicht. Ich bin dann nur so aus dem Haus da, haben wir so ein kleines Treppchen runter. Und dann hat er nur geguckt, aber ist jetzt nicht direkt in Panik davongehauen oder abgehauen oder sowas irgendwie.
Die essen Regenwürmer, Schnecken, kleine Säugetiere, also so kleine Hunde. Mais, Obst, Wurzeln, solche Sachen.
Ja, also eigentlich habe ich mich gefreut. Es ist ja auch irgendwie so ein bisschen Natur irgendwie. Soll der da wohnen? Ich meine, mir tut der nichts. Und dann soll der Dachs doch da ruhig sein, oder?
Die sehen lustig aus.
Ja, die sind lustig. Also die haben ja diese Zeichnung da vorne.
Genau, das ist schwarz-weiß.
Genau, das ist schwarz-weiß gestreift. Und das ist so unfassbar auffällig.
Schön.
Ja, fand ich auch nett.
Ein Dachs.
Okay. Ein Dachs, ja.
Gibt es eigentlich Dachsfallen?
Ich hoffe nicht.
Nein, wenn du jetzt einen
Dazu müssten sie ja irgendwo eine Plage sein. Also bei mir sind sie noch keine Plage.
Okay,
bei einem Dachs würde ich noch nicht von einer Plage reden.
Ja, okay, gut. Nein, es war ja nur eine Frage.
Ja, es war nur eine Frage.
War nur eine
Frage. Ich auch hin so. Ja.
Hast du noch was?
Ich wollte noch ganz kurz, wir haben es ja oft von Frühstückseiern, wie die richtig zubereitet werden.
Ja.
Aber wie ist es bei Eiern, wie man die aufschlägt? Also Spiegeleier.
So, wie machst du das?
Da meinen Leute, man könnte die einfach irgendwie aufschlagen.
Wie machst du es?
Naja, früher habe ich mich sehr stümperhaft angestellt, als ich so angefangen habe, so als Jugendlicher zu kochen. Und dann, weiß ich nicht, war ich immer zu zaghaft. Und wenn man die zu zaghaft aufschlägt,
Amateur.
Das geht überhaupt nicht. Hast du sofort irgendwie Krümel, Splitter und was weiß ich nicht alles.
Möglicherweise am Pfannenrand auch noch.
Das mache ich aber immer noch.
Pfannenrand.
Aber inzwischen kann ich das.
Ja,
das geht. Pass auf. Ein Ei perfekt aufzuschlagen, also dass keine Bruchstücke der Schale mit in die Schüssel, in die Pfanne, im Teig oder ins Omelett kommen, lese ich hier in einem Text. Weil es ist eine Abhandlung auch einer Uni, hängt natürlich vom geeigneten Werkzeug, dem Einschlagwinkel und der Geschwindigkeit des Aufschlags ab.
Richtig.
Das ist ja klar. Die Universität Glasgow empfiehlt zum Öffnen, und jetzt kommt was ich überhaupt nicht unterstütze, zum Öffnen eines Eis ein mittelschweres Messer mit einer flachen, dünnen, stumpfen Klinge.
Ja.
Also erstmal habe ich keine stumpfen Klingen. Okay. Diese Methode soll einen sauberen Bruch ohne bröckelnde Schalenstücke garantieren.
Ja.
Ja,
ich
also weiß
so
ich nicht.
Chinesisches, so eine Art Beil.
Ja?
Damit schlage ich die Eier.
Ach, damit machst du das.
Ja, und das ist, man muss aufpassen, weil sonst verliert man vielleicht auch ein Stück vom Finger, wenn man zu heftig arbeitet. Aber ich habe nie
Hier in diesem drin. Buch, und es ist, da geht es darum, wie Männer alle komplizierten Situationen des Lebens lösen, steht hier, es gibt nur eine Art, mit Stil ein Ei zu brechen, und das ist natürlich mit einer Hand. Und dazu kommt nur eine Methode in Frage. Sie müssen das Ei mit einer Hand brechen. Üben Sie am besten an einem mittelgroßen Landei.
53 bis 63 Gramm, Güteklasse A. Große Eier werden hauptsächlich von alten, erfahrenen Legehennen gelegt. Das ist also offensichtlich ganz besonders wichtig. Man soll sich also ein Ei von einer alten
erfahrenen Legehenne suchen.
Ja, genau. Ja. Halten Sie das Ei als Rechtshänder in der rechten Hand. Die schmalere Seite des Eis wird zwischen kleinem Finger und Daumenballen eingeklemmt.
Okay.
Das dickere Ende des Eis halten Sie mit Daumen, Zeige und Mittelfinger. Das macht man, glaube ich, automatisch.
Genau, ja, okay.
Schlagen Sie das Ei am Rand einer Schüssel oder Pfanne auf und halten es dabei immer noch so wie angegeben. Also nicht verändern irgendwie. Nicht loslassen. Öffnen Sie die Hand nur leicht, indem Sie die aus Daumen, Zeige und Ringfinger bestehende Klammer vom Handballen wegbewegen. Schon nach wenigen Versuchen werden Sie mit Schnelligkeit und einer runden, schönen Bewegung jeden, der Sie in Ihrer Küche beobachtet, beeindrucken können.
Das ist Hammer, du lernst, ich stell mir gerade vor, du lernst eine tolle Frau kennen.
Ja, pass mal auf.
Nimmst sie mit nach Hause und sagst, ich zeig dir jetzt mal, wie man ein Ei aufschlägt, Honey.
Ja.
Aber ich kenne einen Koch, der das macht. Und
ich finde, beim ersten Date mit Frauen sollte man mit den Eiern und ihrem Thema grundsätzlich irgendwie vorsichtig umgehen.
Plattensammlung, was wir hier alles aus. Komm, lass uns ein Ei aufschlagen. Ja. Ist doch ein schöner Anmachspruch.
Ja, klar.
Ich kenne einen Koch, der das macht, genauso. Ja. Und das sieht, der redet mit dir und schaut gar nicht mehr hin.
Ja, das ist irre.
Das stimmt. Da denke ich immer, du Sack. Du hast es bestimmt
geübt. Das macht er doch auch nur aus Angeberei, oder?
Ja, natürlich.
Der könnte auch hinschauen, aber nein,
macht er nicht.
Pack. Ja, sehr schön.
Das ist übrigens ein Frauenheld.
Mit der Nummer.
Hat der alle gekriegt.
Und um die Kinder kümmert sich eine Nanny den ganzen Frauen. Ja, super. Okay, ich glaube, wir sind am Ende.
Wir sind am Ende.
Ja, und wir sind sowas von am Ende.
Ja, wir sind nächste Woche.
Ja.
Also ich bin mal weg nächste Woche.
Ja, ich bin aber auch mal weg nächste Woche. Ja, jetzt bahnt sich ein technisches Desaster an.
Also wir werden versuchen, du aus dem einen Land, ich aus dem anderen.
Ich hab mir genau wie du so ein Podcast-Mikrofon gekauft, so ein gar nicht mal so teuer. Und das funktionierte ja nicht beim letzten Mal. Da habe ich gedacht, ich nehme das genau dasselbe.
Ja,
das habe ich also auch gekauft und dann bin ich mal gespannt.
Ja, okay, wir probieren das und ihr merkt es dann schon.
Genau. Ansonsten wichtiger Tipp, egal ob ihr zu Hause seid oder verreist, wascht euch unterm Arm.
Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.